Ja, Tobias Siebert. Ich
Hallo.
Schön, dass
Danke
du da
für die
bist.
Einladung.
The Golden Choir, dein Solo-Projekt, mit dem du jetzt und auch mit ein paar anderen Menschen gerade auf dort ziemlich großer Deutschland-Tour bist.
Mhm, Deutschland, Österreich, Schweiz. Also haben wir jetzt auch noch vor uns. Österreich und Schweiz.
Wie weit seid ihr da gerade so im Zeitplan auf der Tour?
Leider schon fast am Ende. Wir spielen jetzt noch, also heute in Freiburg, dann morgen in Reutlingen und dann spielen wir in der Schweiz, in Luzern und in Wien in Österreich. Und dann ist dieser erste große Abschnitt erstmal vorbei. Dann kommt die Sommerpause, Festivals und im Herbst gehe ich wieder auf Tour. Vorher gibt es noch ein paar Supports mit Spoon und Rufus Wainwright. Da spiele ich dann mit Schallplatte und nicht mit der Band. Das wechselt halt immer so, wie es am besten passt. Und weil die Schallplattenidee einfach auch so toll ist, dass es schade wäre, sie jetzt komplett gegen die Band einzutauschen.
Ja, das habe ich jetzt auch so zum ersten Mal gehört, dass man das, so wie du das machst, also ja. Du samplest Musik, also du spielst Musik ein?
Nein, also die Idee ist passiert aus der Aufnahmesituation für das Debütalbum Another Half-Life von mir. Ich habe alles allein aufgenommen im Studio, es war kein anderer Musiker da. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich dieses Alleine-Sein fortführen auf einem Konzert. Und weil es alles sehr analog aufgenommen war, also ohne Computer und ohne viel technischen Kram, wollte ich jetzt auch nicht mit einem Laptop oder mit einer Loopstation da so auf die Bühne gehen. Und bin dann auf die Idee gekommen, ich könnte meine Playbacks, also alles, was ich nicht spielen kann, gleichzeitig auf Schallplatte pressen lassen, die dann abspielen als Band und dann fehlt da immer der Hauptgesang und ein Instrument, was ich auf der Bühne spiele. Also ich habe dann schon die Bühne voller Instrumente.
Und du variierst.
So muss man sich das vorstellen. Genau. Und ich switche die Instrumente pro Lied, damit man auch so versteht, okay, das hat er auch wirklich alleine mal eingespielt und ich versuche halt die Band zu sein, obwohl ich nur eine Person bin. Also es ist so ein bisschen schizophren, dieses ganze Projekt und aber auch eine tolle Reise ins Ich. Wenn man mal sowas macht, dass man sich nur mit sich beschäftigt, im Studio alleine und auf Tour alleine, da wird zwangsläufig sehr viel nachgedacht.
Ja. Was sind das für Instrumente?
Ich sammle so alte, spezielle Instrumente und versuche die so in die Popmusik zu bringen. Das ist zum Beispiel jetzt auf dem aktuellen Album eine Drehleier. Das kennt man eigentlich mehr so vom Mittelaltermarkt. Das ist ein mittelalterliches Instrument. Das spiele ich bei How to Conquer a Land zum Beispiel. Ich habe so ein kleines Reiseharmonium dabei, das kann man so aufklappen und dann ist es wie so eine Kirchenorgel, klingt das so ein bisschen. Man muss es mit Füßen treten, damit Luft in so einen Balk fließt und dann kann man das spielen. Und ich spiele ein Hackbrett, das kennt man eigentlich auch nicht so wirklich in moderner Popmusik. Das ist so ein Instrument. Ja, ich glaube, im Süden ist das viel mehr bekannt, Österreich, als Hackbrett. Man spielt das mit zwei so Schlägeln und haut so auf Saiten. Und es klingt so leicht orientalisch. Und das gefällt mir daran auch so sehr. Das hat so eine sehr traurige, orientalische, auffällige, ins Ohr bohrende Klangeigenschaft.
Gibt es ein Instrument, das du am besten beherrschst oder wo du sagst, das habe ich auch wirklich gelernt, da bin ich total sicher. Und die anderen sind so ein bisschen autodidaktisch?
Ja, nee, das ist irgendwie alles so autodidaktisch. Also natürlich gibt es auch Gitarren, das typische Set. Gitarre, Schlagzeug, Bass ist dabei, Klavier sehr viel. Aber ich habe mir das eigentlich alles autodidaktisch beigebracht. Ich habe irgendwann als kleiner Junge auf dem Dachboden meiner Eltern die Gitarre von meinem Vater gefunden, habe die dann so entstaubt und versucht irgendwie einzustellen und habe dann angefangen, die Musik, die ich selber gerne gehört habe, im Radio oder auf Kassette, nachzuspielen. Und so kam es eigentlich, so habe ich mir das irgendwie, dann irgendwann gab es die erste Band und ich habe versucht, da so mitzuspielen und dann ist das gewachsen.
Und jetzt diese Entscheidung fürs Vinyl, hat das im Entferntesten auch was mit mit Kulturpessimismus oder Technologiekritik zu tun? Weil das ist ja der erste Gedanke, den man dann hat. So, ja. Aha, der nutzt nicht die Möglichkeiten, die man eigentlich nutzt heutzutage.
Ja, ja, es gibt auf jeden Fall so eine Hintergrundschwingung, die sich auch gern durch die Texte zieht. Und also jetzt vor allem auf dem neuen Album gibt es so ein paar Stücke, die sich damit stark beschäftigen. Und ich finde, als ich angefangen habe mit dieser Schallplattenidee, das war so 2009, da hatte der Schallplattenspieler gerade gar nicht so einen Boom wie heute. Das kam dann so 3-4 Jahre später, dass jetzt wieder eigentlich in allen Läden, die Musik vertreiben, auch Schallplatten wieder in der Fülle zu finden sind, dass die Schallplattenhersteller eigentlich total überfordert sind, weil die haben gar nicht so viele Maschinen, wie gerade gepresst werden soll. Also das boomt jetzt gerade extrem. Und das ist natürlich toll. Ja, und mir geht's genau darum. Also ich bin natürlich mit Schallplatte und Kassette groß geworden. Und ich habe mich auch auf diesem Debütalbum bewusst gegen Computer entschieden, um eben genau dieses Analoge nach vorne zu rücken und zu zeigen, wie das war oder wie das funktioniert. Und klar, spiegelt sich das dann auch auf diese Umsetzung der Schallplattenkonzerte. Aber ich denke nicht, dass es jetzt ein großes... Also ich würde jetzt nicht sagen, ich verteufel den Computer. Der hilft mir schon sehr bei meiner Arbeit und ich finde es schon toll, was es für Möglichkeiten gibt, durch Vernetzung miteinander zu kommunizieren. Es hat sehr viele Vorteile, aber es hat auch sehr viele Nachteile, die uns, glaube ich, noch gar nicht so richtig bewusst sind, die gerade extrem auffallen, die sich aber wahrscheinlich in einigen vielen Jahren auch schon wieder verändern werden, weil sich der Mensch einfach drumherum verändern wird, denke ich. So, das wird jetzt für unsere Generation ein bisschen hart, aber ich glaube schon für die nächste ist das ein ganz anderer Umgang. Und da kommen wir so ein bisschen zu dem Pessimismus dann doch zurück, weil es fällt schon auf, dass die Leute gerne an ihren Computern sind und weniger gern scheinbar rausgehen und was Echtes erleben wollen. Das ist so mein Eindruck gerade und das ist natürlich schade. Und ich hoffe, dass sich das irgendwann auch wieder verändert.
Mhm. Ja, und selbst wenn du draußen bist, bist du ja trotzdem noch mehr oder weniger permanent verknüpft.
Man ist permanent verknüpft.
Mit der digitalen Welt, die natürlich auch sehr praktisch ist und schön und das Leben leichter macht.
Ich versuche mich so weit wie möglich dann doch rauszuhalten. Mich hat es am Anfang natürlich interessiert und ich war da auch irgendwie dabei, aber ich finde es auch sehr anstrengend, das auf Lebenszeit umzurechnen, was man vor diesem Leuchtding oder Leuchtdingern verbringt. Also diese Zeit mal umzurechnen, ist doch echt viel. Und dann ist es doch irgendwie schöner, mit einem Freund oder einer Freundin einen echten Kaffee zu trinken, auf einer echten Bank, in einer echten Umgebung.
Den virtuellen Kaffee oder den virtuellen Sex kann ich mir auch noch nicht so richtig vorstellen. Ich meine, schlussendlich ist es dann...
Da kommt viel aus dem USB wahrscheinlich.
Selbstbefriedigung bleibt Selbstbefriedigung. Also auch wenn es virtuell jetzt stimuliert ist. Aber es gibt halt Dinge, die müssen einfach analog geschehen oder sind einfach physikalisch und nicht digital.
Ja, aber vielleicht ändert sich das auch. Das wissen wir noch gar nicht.
Wissen wir noch nicht, ja.
Vielleicht müssen wir so Anzüge anziehen und dann haben wir beim Sex liegen wir einfach nur noch nebeneinander und können dabei auch noch dann mit anderen Leuten dazuholen und mit anderen Leuten über den Tag
sprechen. Ja, das sind so philosophische Fragen, man ob müsste, wir das gut finden.
Ich glaube, es ist gut, oder es ist gerade wird versucht, möglichst viele Dinge gleichzeitig zu machen.
Gehirn im Tank heißt das Gedankenexperiment aus der Philosophie des Geistes, passend dazu.
Aha.
Also, dass man das Hirn so stimuliert, dass man tatsächlich den Eindruck hat, dass es tatsächlich passiert. Also so wie ich jetzt denke, ich sitze Tobias Siebert gegenüber, wer weiß, vielleicht liege ich irgendwo in einer Kochsalzlösung und irgendwelche Aliens fummeln an mir rum.
Aha. So. Da gab es ja auch man den einen oder anderen Film schon
man weiß
in dieser Richtung.
Ja. Science Fiction.
Und wir wissen, wie viele Sachen sind wahr geworden aus diesen Science-Fiction-Filmen, die wir in den 50er, 60ern gesehen haben, das gibt es jetzt ja alles schon.
Ja, vielleicht ein bisschen anderer Form, andere Ästhetik. Aber
schon erschreckend ähnlich manchmal.
Ja, deine Musik, dein Genre, ich fand ganz nett den Ausdruck Indie-Gospel, das hat mir gut gefallen.
Mhm.
Weil so beim ersten Hören musste ich an den Musiker Sohn denken.
Sagt aha, ja, klar.
Engländer,
ja.
Der also auch ganz großartig ist und der hat eben ja auch so dieses getragen gospelige oder wie soll ich sagen, fast schon religiöse Anklänge drin, also wie man es tatsächlich auch beim Gottesdienst oder in der Kirche sich anhören würde.
Mhm.
Und auch sonst gibt es unheimlich viele Referenzen im Zusammenhang mit deiner Musik. Also klar vergleicht man immer Bands und Musik, aber bei dir, also das Name-Dropping ist ja echt so eine Liste.
Ja.
Und dann auch wirklich die ganz Großen, so von The Cure, Radiohead.
Ja.
Ich habe...
Was hast du entdeckt?
Die Street Preachers.
Manic, oh, die kenne ich gar nicht so gut.
Also vor allem in How to Conquer Land ist der Gesang erinnert mich extrem.
Das höre ich mir an. Wie heißt das Album?
Die haben ganz viele gemacht.
Welches soll ich mir anhören?
Also
ich kenne die
denn schon. If We Tolerate This ist so ein Hit von denen. Oder If You Tolerate This.
Aha.
Die waren, glaube ich, in den 90ern ganz groß. Machen aber immer noch, bringen immer noch Alben raus. So, also es gibt einfach wahnsinnig viele Referenzen.
Ja, das liegt sicher daran, dass ich mich auch nicht festlegen will, irgendwie auf so einen ganz klaren Stil innerhalb einer Platte. Also gerade jetzt auf dem aktuellen Album Breaking with Habits, und es sagt es ja auch schon so ein bisschen, Brechen mit Gewohnheiten, passiert irgendwie das, dass es so ganz viele verschiedene, ja, musikalische Richtungen, Einflüsse gibt, die da drauf zu hören sind. Und aber das finde ich gerade so spannend. Also, dass es eher wie so eine Playlist funktioniert. Gar nicht so mit so einem roten Faden unbedingt. Und den gibt es dann aber letztendlich eben doch immer wieder, auch durch den Gesang, und der hält das so zusammen, denke ich. Aber mir macht das großen Spaß, wenn diese riesen Farbpalette Musik, die ich so in mir trage, wenn die da auch so vorkommt. Also was ich eben selber gern höre und aufsauge. Und ich glaube, es ist einfach auch bei jedem Künstler so, dass er die Sachen, die er erlebt oder die Sachen, die er hört, in Musik und Text oder in Bild und in Buchform da so mit ausfließen lässt.
Die Gewohnheiten brechen, beziehst du das vor allem jetzt auf die Musik? Also dass du das gewohnte Musik machen gerne verändern möchtest und abwechseln möchtest, oder ist es grundsätzlich so eine Lebenshaltung?
Ja, es ist schon, ich stelle mich da immer wieder so durch das Brechen der Gewohnheiten neuen Dingen, so, weil ich irgendwie Angst habe, stehen zu bleiben oder mich zu wiederholen, und deswegen stelle ich mir bewusst solche Fallen, die mich in andere Richtungen lenken müssen irgendwie. Und auf dem zweiten Album habe ich halt sehr viel mit den Dogmen gebrochen, die ich fürs erste Album aufgestellt habe. Eben, dass es keine Computer geben darf bei der Aufnahme. dass nichts mit Loops funktioniert, sondern wirklich alles händisch eingespielt sein muss. Und ich habe das erste Album aufgenommen, auch wenn es keine Live-Band-Aufnahme war, habe ich trotzdem immer meine eigene Spur, die ich gerade aufnehme, von Sekunde 0 bis zum Schluss des Liedes aufgezeichnet. Auch wenn ich erst am Ende in dem Lied irgendwas überhaupt gespielt habe. Und das hatte zur Folge, dass eben viel Luft aufgenommen wurde, die sich übereinander gemischt dann auch irgendwie zu so einer Raumtiefe ergeben hat. Und dann komme ich irgendwo mal gegen oder der Schellenring klappert schon vorweg, obwohl ich da noch gar nicht spielen will. Und diese kleinen Details, die kann man hören auf dieser Platte. Es gibt kleine Momente, die irgendwie so klingeln, und irgendwo gibt es Geräusche, die man vielleicht nicht sofort verstehen kann, was es ist, wo das herkommt. Das war mir sehr wichtig. Also war es eigentlich eine Live-Platte mit nur einer Person, weil die Zeit versetzt dann immer wieder funktioniert hat in sich.
Mhm.
Und das habe ich bei dem neuen Album gar nicht gemacht. Ich habe teilweise auch mit Refrains angefangen, Refrains aufzunehmen, bin dann erst in die Strophe nach vorne gekommen oder ins Intro. Also es war eine sehr bunte und etwas vielleicht auch verwirrende Arbeit. Das war aber ganz gut, weil das hat mich eben so sehr verwirrt, dass ich es hinkriegen musste, dann die Dramaturgien da drin zu finden und trotzdem diese Stücke klar herauszuholen aus der Idee, die eigentlich in meinem Kopf ist. Also eine andere Herangehensweise der Umsetzung, wenn man alleine Musik macht. ist auch für mich ins Studio zu gehen und nichts zu haben. Das ist immer so. Also es gibt keine Idee, kein Demo. Was normalerweise geht eine Band ins Studio und hat die Idee von einem Lied, was sie aufnehmen wird. Und dann macht man das halt richtig so mit in Studioumgebung, mit tollen Mikrofonen und Effektgeräten, die es halt nur in Studios gibt und die irgendwie besonders klingen und besondere Tiefen erzeugen, besonderen Sound. Und ich gehe ins Studio und habe eine weiße Leinwand und fange an, irgendwas zu spielen. Schlagzeug, meistens Instrumente, die Rhythmen also vorgeben, auf die ich dann mit weiteren Instrumenten reagieren kann. Und so entsteht so Stück für Stück das Lied. Da wird viel auch verworfen, wieder gelöscht, neu überspielt. Und ich vergleiche das immer ganz gern mit Gerhard Richter. Wenn ein Bild schon gemalt ist und dann kommt so ein Rakel drüber und rakelt alles weg und es bleibt nur noch so Farbflächen übrig, die dann die Grundlage bilden, um weiter an dem Bild zu arbeiten. Also so finde ich das, ist es in der Musik für mich auch, diese Flächen und diese Reste, die übrig bleiben, animieren mich wiederum, neue Sachen darauf zu spielen, bis ich irgendwann merke, jetzt ist das Lied fertig.
Ja, vielleicht zum Schluss ein konkreter Song ist, glaube ich, auch die Single-Auskopplung, How to Conquer a Land.
Ja.
Da gibt es auch ein tolles Video dazu. Da spielen sehr renommierte SchauspielerInnen mit, nämlich Corinna Harfouch und der Sebastian Hülk. Mhm. Nicht ganz so bekannt, aber trotzdem bekannter Schauspieler. Wie bist du an die gekommen, dass die in deinem Video mitspielen?
Haben die
das umsonst gemacht?
Darüber kann ich nicht reden, aber ich habe ein Konzert gespielt in einem Buchladen, Einer und Bert bei uns in Berlin. Und das ist ein toller Buchladen. Und die machen nicht nur Konzerte, so kleine Konzerte in diesem Buchladen, sondern auch Lesungen. Und da war Corinna Harfouch, ich glaube, so 1-2 Wochen nach mir und hat gelesen. Und der Buchladenbesitzer hat ihr eine CD von mir geschenkt und gesagt, hier, das musst du unbedingt hören, der war vor 2 Wochen hier, das war total toll. Und hör dir das mal an, sag mal, wie du das findest. Und dann hat mich die Corinna Harfouch kontaktiert, dass sie diese Platte dauernd hört und dass sie das total super findet und ob wir nicht mal was zusammen machen wollen. Wir hatten so einen Blick in Richtung Theater. Das hat sich aber bei uns beiden aus Zeitgründen leider irgendwie bis heute noch nicht ergeben. Aber als dann die Idee für dieses Video da war und ich eine Schauspielerin suchte, fiel mir das wieder ein. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mitmachen wird. Und sie hatte sofort Lust. So ist das gekommen.
Und in welcher Landschaft spielt es?
Das ist in Mecklenburg-Vorpommern.
Okay, also irgendwo auf Feldern und im Feldern, Wald. Und der
im Herbst abgemähte, kahle Maisfelder, wo nur noch so die Reste so aus dem Boden ragen. Und der Protagonist, der Sebastian Hoelk, mit einem Fallschirm durch das Land, so einen Fallschirm hinter sich her schleift. So
ein gestrandeter
Fallschirm. Gestrandeter, auf der Suche und getriebener Typ, der eigentlich wieder abheben will und der die ganze Zeit abheben will und sich nicht zufrieden gibt mit dem, was er hat. Das ist so die Hintergrundidee.
Das steckt in den Lyrics
und das steckt dann so ein bisschen halt auch in dieser filmischen Umsetzung, bis Corinna Harfouch ihm in einer Ruhe entgegengestellt wird. Sie läuft sehr entspannt, gerade Linien ab, während Sebastian durch Felder läuft und durch Wald läuft und hängen bleibt und umfällt und kämpft und wirklich außer Atem ist, getrieben von dieser Idee, wieder abzuheben und die Kontrolle zu haben. Corinna trifft ihn irgendwann in der Schlussszene und gibt ihm einen Zettel, auf dem steht etwas, was wir aber nicht sehen.
Und du auch nicht sagst. Oder selber vielleicht doch gar nicht weißt.
Ja, wir hatten eigentlich eine Idee für diesen Zettel. Der Zettel war auch zu sehen im ersten Schnitt. Und wir fanden es dann aber so einfach, diesen Zettel so zu zeigen, mit dieser Nachricht, mit dieser Botschaft, wo eigentlich steht, lege das Geschirr ab. Also der Zettel ist eigentlich eine Bedingungshaltung für diesen Falschen, wie man ihn ablegt.
Und dadurch dann frei
wird? Genau. Und uns erschien das aber dann zu klar. Und diesen Schluss sollte sich dann einfach jeder auch selber denken.
Wobei das
zumal dieser Zettel wird einfach auch wahrscheinlich in nächsten Videos immer wieder auftauchen. Und wir werden sehen, wie die Geschichte weitergeht. Eventuell kann man das auch als filmische Staffel sehen. Mhm. Und wir haben jetzt gerade die erste Episode.
Der berühmte weiße Zettel, ja.
Ja.
Aber der Titel How to Conquer a Land, ich meine, da geht es um Eroberung.
Ja, genau.
Und so ein Fallschirmspringer, da hat man direkt, ich habe dann so Zweite Weltkriegsassoziation, die Alliierten oder wie auch immer, kommen auf ein Land und naja.
Ja.
Und als nächsten Gedankenschritt hat man dann sowas wie Imperialismus. So. Also das sind jetzt so zumindest
ja,
so
das linken ist, stimmt doch alles. Das stimmt doch alles. Genau.
Also, und dass das halt auch eher so ein bisschen kritisiert wird oder im Fokus steht.
Im Text geht es eben auch ganz klar um den Führer, der auf einem Schiff durch die Wüste gezogen wird. Wüste, weil Wasser ist schon knapp, also Wasser gibt es schon nicht mehr. So eine böse, düstere Endkapitalismus-Zukunftsvision ist das. Und der ist aber eben immer noch dabei, irgendwo irgendein Edelmetall zu finden, was er noch verkaufen kann, obwohl eigentlich auch niemand mehr Geld hat dafür und auch alles nicht mehr funktioniert. Das ist so ein Kristall aus diesem Text, der natürlich einfach so auf die aktuelle politische Situation zielt. Und ich habe das geschrieben kurz nachdem Trump gewählt wurde, was einfach auch so eindrücklich war für mich, dass es halt so um diesen Typen geht, dem irgendwie die Leute zuhören, der da so auf dem Schiff oben ist. Es gibt immer noch welche, die dieses Schiff so unter höchsten Anstrengungen durch die Wüste ziehen und so unter der Reibung des Sandes so verschwitzt versuchen, dieses Ding am Laufen zu halten. Absurd. Absurde Situation. Finde ich.
Ja, Tobias, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gern. Danke für die Einladung.
Golden Choir.